Einen schönen guten Abend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Landesvertretung Baden-Württembergs hier am Tiergarten. Ich begrüße die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Ich habe den parlamentarischen Staatssekretär Herrn Grübel gesehen. Herzlich willkommen. Ich begrüße alle Mitglieder der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger in Berlin und freue mich auf einen spannenden Abend mit Ihnen. Die heutige Veranstaltung ist nicht ganz alltäglich, denn heute lade nicht nur ich Sie zu einer weiteren Veranstaltung der Landesvertretung in unserer Reihe Digitalisierung ein, sondern gleichzeitig eben auch der Verein der Baden-Württemberger in Berlin, der gemeinsam mit uns seine Veranstaltung im Rahmen des Generationendialogs durchführt. Stellvertretend für die anwesenden Mitglieder des Vereins begrüße ich Herrn Dr. Seeger und vorhin habe ich auch noch Herrn Kurz begrüßt, der irgendwie noch im Haus unterwegs ist. Der wird sicher bestimmt noch zu uns stoßen. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Wir hatten die Idee zu dieser Veranstaltung bereits vor einigen Monaten. Doch aktueller als heute könnte eine Diskussion zu Veränderungen des Medienkonsums und der Rezeption der Medien wohl kaum sein. Wir erleben tagtäglich im Moment in kaum und teilweise auch nicht zu ertragenden Formen von Hetze in sozialen Medien, in Internetvideos, in Kommentarfunktionen von Online-Medien, in Blogs, aber auch in ganz persönlich adressierten E-Mails. Durch Falschinformationen oder Halbwahrheiten wird momentan unser gesellschaftliches Klima und auch das politische Diskursklima vergiftet, bewusst oder unbewusst gegen Flüchtlinge, Migranten, Politikerinnen und Politiker, gegen Ehrenamtliche und hauptamtlich Engagierte sowie gegen Medienvertreter selbst das Wort geführt, mitunter auch gehetzt. Klar ist, dass Hetze, das Aufruf zu Gewalt, Sprache des Hasses und persönliche Beleidigung und Bedrohung von Menschen mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpft werden müssen. Doch dies reicht alleine nicht aus. Nicht nur müssen sich die Politik und Institutionen wie Gewerkschaften, Kirchen, Vereinen und Verwaltungen dieses Klima des Hasses entgegenstellen, sondern vor allem auch Bürgerinnen und Bürger aller Schichten unserer Gesellschaft. Denn diese Hassnachrichten, ich wage aber die These, sind nicht weniger als ein Angriff auf unser rechtsstaatliches, demokratisches und letzten Endes auch freiheitliches Wertefundament. Ich wage aber die These, dass auch der breite Widerstand der Bevölkerung alleine nicht ausreichen wird, um extremistischen Äußerungen und Unwahrheiten zu bekämpfen, die letzten Endes auch, wie wir leider zuletzt sehen mussten, auch in körperlicher Gewalt oder in Anschlägen münden können. Wir erleben momentan Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, auf geplante Flüchtlingsunterkünfte, auf Politikerinnen und Politiker, mussten wir sie auch erleben, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Wir brauchen eine vertrauenswürdige, valide und von der Bevölkerung akzeptierte Qualitätspresse und Qualitätsmedien. Das Internet mit all seinen Möglichkeiten bietet der Übermittlung von Nachrichten großartige Möglichkeiten und die Chance, dass jede und jeder von uns selbst zu Berichterstatter wird. Genau diese Potenziale und gesellschaftlicher Beteiligung und einer neuen Politisierung auch der Gesellschaft beinhalten aber gleichzeitig auch ganz erhebliche Risiken. Die Unterscheidung von Qualitätsmedien und auf der einen Seite und ungeprüften Behauptungen von Einzelpersonen sind für viele Menschen nicht mehr klar sichtbar. Die Filterfunktion des klassischen Journalismus wird aus mehreren Gründen außer Kraft gesetzt. Zum einen, ein jeder von uns kann heute vom Computer, Tablet, vom Smartphone aus unendlich viele Menschen mit Informationen versorgen. Sei es durch das Verfassen von eigenen Botschaften und Artikeln, aber auch Videos oder sei es durch das Teilen bereits existierender Nachrichten von mal bekannten oder unbekannten Seiten und Quellen. Genau hier besteht das Risiko. Es besteht die Chance, dass sich Meldungen rasend schnell verteilen und Emotionen auslösen, die auch wiederum zu Reaktionen führen, ohne dass deren Wahrheit oder deren Qualität und deren Validität überprüft werden kann. Gerade bei Falschmeldungen über angebliches Fehlverhalten von Politikern oder Flüchtlingen und der Medien selber wird dies deutlich sichtbar. Eine Filterfunktion ist nicht mit Zensur zu verwechseln, schon gar nicht damit eine technische Filterung gemeint, sondern die journalistische Filterfunktion dient der Unterscheidbarkeit von recherchierten und belegbaren Informationen auf der einen und Stimmungsmache auf der anderen Seite. Und der zweite Grund liegt bei den etablierten Medien selbst. Durch die Schnelllebigkeit von Informationen sowie dem wirtschaftlichen und persönlichen Druck, der auf vielen Journalistinnen und Journalisten liegt, bleibt heute weniger Zeit für die Reflexion von Informationen, für fundierte Recherche, für das Einlesen in komplexe Sachzusammenhänge. Verstehen Sie mich nicht falsch, dies ist kein Vorwurf an die Medien. Es wäre auch unklug, so etwas als Politiker zu äußern, denn diesen Druck spüren wir ja auch in der Politik selbst, die ebenfalls davon leben, in den Medien wahrgenommen werden. Und auch wir erleben die Zunahme der Geschwindigkeit, wie wir uns auch neuen Sachverhalten und Themen nähern müssen und nähern können. Wir stehen danach also vor systematischen Problemen. Die Schnelllebigkeit und die nicht mehr vorhandene Grenze zwischen Journalismus und Qualitätsjournalismus auf der einen Seite und ungeprüften Behauptungen auf der anderen Seite, sowie der hohe Druck auf etablierte Medien und deren Vertreterinnen und Vertreter trifft gleichzeitig auf in der neuen Informationsvielfalt verunsicherte Menschen. Die Veränderung unserer Welt durch Digitalisierung, aber vor allem auch durch die Globalisierung, sowie aus meiner Sicht die begrüßenswerte Fortschritte in der Gesellschaft, man denke an die Gleichberechtigung der Geschlechter, an die unterschiedlichsten Lebensentwürfe, lösen aber bei einem Teil unserer Bevölkerung Ängste aus. Ängste vor dem Ungewohnten, vor dem Fremden, Furcht vor allem, was man nicht mit dem bisherigen Interpretation unserer gesellschaftlichen Realität übereinbringen mag. Diese Menschen sind häufig unzufrieden mit der eigenen Rolle in der Gesellschaft und ihrer persönlichen sozialen Situation. Gerade bei diesen Lösungen, bei diesen Menschen finden Losungen wie die Lügenpresse, übrigens das Unwort des Jahres 2014, besonderen Anklang. Ich mache selber die Erfahrung, dass fundierte und pragmatische Argumente, dass Aufklärung, dass auch Dialog an vielen dieser Menschen abperlt und wir mit den klassischen Medien und auch mit den Kommunikationsformen, die wir als Politiker bedienen können und nutzen können, sie nicht mehr erreichen. Die Folge ist der Rückzug auf Informationen, welche das eigene Weltbild dann wiederum verstärkt. So ist es zu erklären, dass wilde Gerüchte, Unwahrheiten oder sehr spezielle Weltsichten tatsächlich von Erfolg gekrönt werden und eine massenweise Verbreitung und Anhängerschaft finden. Da werden Behauptungen aufgestellt, das haben wir in Baden-Württemberg erlebt, Asylbewerber hätten Ziegen aus einem Streichelzoo oder in dem Flüchtlingslager selbst geschlachtet, was nicht stimmt. Es wird behauptet, die Kriminalitätsrate in unmittelbarer Nachbarschaft würde steigen, obwohl das statistisch überhaupt nicht nachweisbar ist. Es gibt zahlreiche Behauptungen und Verbreitungen von Einzeltaten oder Fehlverhalten, die bei näherem Hinsehen sich als falsch erweisen. Und wenn dann etablierte Medien, Politik und Verantwortliche vor Ort versuchen, diesen Gerüchten entgegenzutreten, wird behauptet, wir würden verschweigen, negieren und man dürfe nicht mehr aussprechen, was doch wahr sei, auch wenn es gar nicht wahr ist. Meine Damen und Herren, was wir hier sehen, ist für mich die Entstehung einer medialen Parallelgesellschaft oder die Entstehung medialer Tunnel, weil der Suchalgorithmus dann die Nachrichten noch dazu ergänzt, die ohnehin schon in der Nähe des bereits Konsumierten liegen, entsteht eine Parallelgesellschaft, eine Parallelsicht, eine sozusagen neue virtuelle Realität, die sich dann nur auf den eigenen Bezugsrahmen im Netz wiederum selbst bezieht. Und so erleben wir, und das erleben Politikerinnen und Politiker, aber auch Journalistinnen und Journalisten, Repräsentanten tagtäglich, dass wir auf Menschen treffen, die scheinbar in einem anderen Land leben als diejenigen, die eben einen anderen Tunnel entwickelt haben oder sich eng damit verknüpft in einer tatsächlichen Medienvielfalt bewegen und versuchen, in Qualitätsmedien sagen, ihre Perzeption unserer Wirklichkeit zu erarbeiten. Eng damit verknüpft sind neben diesem aktuellen Thema die beiden weiteren Diskussionspunkte, denen wir uns heute Abend widmen wollen. Da steht die Frage nach der Zukunft von medialen Geschäftsmodellen im digitalen Zeitalter und die Gefahr der Konzentration von Medien auf wenige Anbieter oder tatsächlich die Reduktion von Medien auf reine Geschäftsmodelle. Zum Zweiten eine Betrachtung ganz nach dem Geschmack des Generationendialoges. Wie unterscheidet sich eigentlich der Konsum von Informationen in unserer Gesellschaft? Ist es so einfach, dass wir sagen, die Jungen surfen und informieren sich über soziale Medien, während die ältere Generation weiterhin auf die Tageszeitung und das Fernsehen setzt? Wir werden es sehen und da Sie merken, dass wir ein ambitioniertes Programm haben, übergebe ich gerne das Wort an Herrn Dr. Seeger. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen spannenden und informativen Abend. Herzlichen Dank.
Ja, herzlich grüß Gott und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus. Ich bin dem Herrn Minister Friedrich sehr dankbar, dass er schon mal die große Einordnung des heutigen Abends vorweggenommen hat und mir eigentlich obliegt, wie wir das vielleicht nochmal zu erklären, wie wir das hingekriegt haben, dass der Verein der Baden-Württemberger in Berlin und die Landesvertretung eine solche Veranstaltung gemeinsam machen. Wir standen nach unserem letzten Mal, wir hatten schon zwei verschiedene Veranstaltungen zum Generationendialog, die wir von unserem Verein aus hier in dieser Landesvertretung abgehalten haben, nebeneinander und haben festgestellt, dass das gerade das Thema Medien und Generationendialog miteinander gut kombinierbar ist. Und dann war es natürlich wir als ein sehr kleiner Verein, waren wir natürlich sehr dankbar, dass wir zusammen mit der Landesvertretung einen solchen Abend gestalten können. Von daher ergreife ich jetzt auch die Chance für den Verein, einen kleinen Werbeblock hier einzuschieben, wie das vielleicht natürlich gerade auch vielleicht zu Medien passt, um uns darzustellen, um uns klar zu machen, warum es uns überhaupt gibt. Die Baden-Württemberger in Berlin sind ungefähr so 500 Mitglieder, verstehen sich als ein Bindeglied zwischen den zwei Heimaten, die man so als Schwabe oder als Badener mit sich rumführt, indem man die Brücke schlägt zwischen dem, wo man herkommt und dem, wo man heute lebt. Wir machen viele verschiedene Veranstaltungen, natürlich sehr viel hier in Berlin, aber wir machen natürlich auch sehr zahlreiche Veranstaltungen im karitativen Bereich, im kulturellen Bereich und versuchen immer wieder ein bisschen die Baden-Württemberger Heimat und Berlin zusammenzubringen. Also, wenn Sie sich angesprochen fühlen, jetzt damit höre ich auf mit meinem Werbeblock, stehe ich gerne zur Verfügung, um Ihnen zu erklären, was wir sonst mit diesem Verein alles leisten. Ich bin dem Minister aber deshalb auch dankbar, dass er die Einordnung vorgenommen hat, weil ich bin in meinem Hauptberuf der stellvertretende Chef im Bundespresseamt und habe ständig mit diesen Themen auch zu tun. Und von daher freue ich mich natürlich, dass ich mich heute auf die Rolle des Vereinsvorstands zurückziehen kann und freue mich auf die heutige Diskussion. Der Aspekt der Generation, des Generationsdialogs ist für uns gerade als Verein natürlich eigentlich das Thema. Wir müssen gerade natürlich schauen, dass wir die Generationen miteinander ins Gespräch bringen. So versteht sich der Verein natürlich auch, wie letztlich eigentlich jeder Verein, natürlich auch als ein Stück Netzwerk. Und ich lebe davon, dass alt und jung und viele verschiedene Berufe, viele verschiedene Generationen miteinander gemeinsam ins Gespräch kommen. Das versuchen wir heute über das Thema Medien und alles, was dazu gehört, natürlich auch mit verschiedenen Altersgruppen hinzubekommen. Also ich freue mich auf den Abend und ich bin eigentlich auch ganz sicher, dass wir sehr viel Erkenntnisse gewinnen. Aus den beiden vorhergehenden Veranstaltungen war eigentlich deutlich zu erkennen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt und dass das, was einen möglicherweise über die Generation nicht so eint, dass das durchaus alles erklärt werden soll und erklärt werden muss und dass dann doch der Dialog auf jeden Fall immer wieder im Vordergrund steht. Ich freue mich auf den heutigen Abend und heiße Sie auch im Namen der Baden-Württemberger in Berlin herzlich willkommen. Vielen Dank.
Ja, und ich darf Herrn Professor Turner, Herrn Seeger, Frau Onaran bitten, mir Gesellschaft zu leisten und dem Minister Gesellschaft zu leisten hier auf dem Panel. Meine Damen und Herren, ich heiße Ursula Weidenfeld, bin Wirtschaftsjournalistin in Berlin und darf Sie jetzt durch die nächste Stunde führen. Es gibt 1, 2, 3 kleine Regieanmerkungen, die wir haben. Wir haben 3 Themenblöcke, die werden wir jeweils ungefähr 20 Minuten lang diskutieren. Am Ende eines jeden Themenblocks werden Sie einen Gong hören. Und dann gilt First Come, First Served. Es gibt 3 Fragen und Anmerkungen, die dann aus dem Publikum zugelassen sind. Wenn Sie also teilnehmen möchten, müssen Sie sich dann arg beeilen. Dann gibt es den nächsten Themenblock und das machen wir 3-mal. Das soll ungefähr 1 Stunde dauern und dann sind wir hoffentlich durch und alle zufrieden mit dieser Diskussion. Ich darf Ihnen die Teilnehmer vorstellen. Professor George Turner, langjähriger Präsident der Universität Hohenheim, Jurist, nicht ganz so langjähriger, aber unvergessener Wissenschaftssenator hier in Berlin in dem Kabinett von Eberhard Hart Diepgen. Herzlich willkommen, Herr Professor Turner, Kolumnist beim Tagesspiegel. Das muss man immer dazu sagen, das ist eine ganz wichtige Funktion hier in Berlin. Heute auch Berater von Medienunternehmen, vor allem des Holzbrinck-Konzerns. Martin Speer ist hier. Martin Speer ist Aktivist und das ganz erfolgreich in Generationensachen. Er ist für die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen unterwegs und kann uns heute Abend sicherlich auch darüber aufklären, was ein kampagnenfähiges Thema ist und was nicht und wie man solche Kampagnen denn macht, wenn man sie machen möchte. Und dann sind wir sehr froh, dass Tijen Onaran hier ist. Sie ist Leiterin der Kommunikation, der Presse- und Kommunikationsabteilung beim Händlerbund, berät viele Start-ups im digitalen Bereich, auch in der Frage Presse und Kommunikation, sodass wir heute hier gut versorgt mit Kommunikationsexperten sind, die uns dann gleich helfen bei der Einordnung des Themas.
Medien und Presse sind nichts anderes als Machtinstrument der Politik.
NSD, habe ich immer öfter Quellen, Stechapfel. Angesichts der Berichterstattung der Qualitätsmedien, morgens eigentlich in den habe ich immer öfter, welche Drogen werden in der Redaktion eigentlich genommen? Ganz dicht scheint die dort nicht mehr zu sein. Morgens eigentlich in den Newsroom.
Die Journalisten, die sich als Opfer sehen, sind Täter.
Ja, meine Damen und Herren, das waren Zitate, die natürlich nicht denjenigen zuzuschreiben sind, die Sie heute netterweise vorgetragen haben. Aber Zitate, die in Deutschland öffentlich geäußert werden. Das letzte bezog sich auf einen Kollegen, Helmut Schumann vom Tagesspiegel, der am vergangenen Wochenende angegriffen wurde, weil er Kolumnen schreibt, die einigen jedenfalls nicht gefallen. Herr Professor Turner, bisher haben wir den Begriff Parallelgesellschaft ja immer nur benutzt im Zusammenhang mit Migrantenmilieus, von denen wir gesagt haben, die haben sich abgekoppelt, die sind nicht mehr erreichbar für die Mehrheitsgesellschaft und auch für die Instrumente der Mehrheitsgesellschaft, was Bildung betrifft, was möglicherweise die Teilhabe am allgemeinen Leben betrifft, Menschen, die offenbar in Milieus leben und zurückgezogen sind, die für sich funktionieren, aber eben nicht mehr für die Allgemeinheit. Herr Minister Friedrich hat den Begriff jetzt benutzt für Menschen, die wir bis vor ein, zwei Jahren für komplett und perfekt integriert gehalten haben. Sie haben gesagt, wir haben eine Parallelgesellschaft von Pöbelnden, Sie haben das Wort Pöbeln nicht benutzt, aber ich überspitze das vielleicht, von pöbelnden Gestalten, die montags durch die Innenstädte laufen und ihren Hass rausschreien. Haben wir da etwas nicht erkannt, was schon lange da ist? Oder bildet sich da gerade eine Parallelgesellschaft erst heraus? Sie können einfach reden, das geht dann irgendwann an.
Dankeschön. Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, ob sich das jetzt erst herausbildet. Ich fürchte nur, der Minister hat recht. Die Leute sind zum Teil ja gar nicht erreichbar. Wenn Sie sich das anschauen, ich nenne jetzt bewusst keine Gruppierung, weil man denen eigentlich zu viel Ehre damit antut. Sie können auch versuchen, auf die Leute einzureden, das geschieht auch. Die machen zu. Sie wollen es nicht zur Kenntnis nehmen. Ich kann nicht beurteilen, warum das so ist. Aber zunächst mal ist das doch ein Tatbestand oder ein Sachverhalt, den man zur Kenntnis nehmen muss. Und insofern fürchte ich, stimmt das mit der Parallelgesellschaft, wie der Minister das geschildert hat. Ob man das aufbrechen kann, man muss es natürlich versuchen, weiß ich genauso wenig. Und wenn wir das alles wüssten und wenn die ganzen Kommunikationsforscher das vorhergesehen hätten, dann hätten wir vielleicht Antworten. Das wäre jetzt keine Beschimpfung der Kommunikations- Forscher sein, aber man fragt sich ja doch, manches hat sich ja angedeutet, es ist ja nicht von heute auf morgen passiert und da ist vielleicht zu wenig Beobachtung oder Aufmerksamkeit geschenkt worden. Ich glaube auch, dass es ein bisschen davon abhängt, was die Leute so an Wissen oder an Kenntnissen oder, um mal den etwas hochtrabenden Begriff Bildung zu gebrauchen, mitbringen. Im Grunde genommen ist es ja nicht so, die Qualitätszeitung und die Presse unterscheidet sich dadurch von der anderen, dass sie differenziert. Und sie können eigentlich die anderen Meinungen, auch wenn das Blatt eine bestimmte Auffassung vertritt, können sie die andere Meinung dort doch herauslesen. Und dazu muss man aber fähig sein. Das heißt, man muss auch Zeitung lesen können, man muss auch Nachrichten verstehen können. Und insofern glaube ich schon, dass dort, wo also bestimmte geistige Fähigkeiten nicht so ausgebildet sind, die Schwierigkeit besteht, sich von dieser Parallelgesellschaft zu lösen.
Herr Speer, der ein oder andere von denen scheint ja zumindest den Tagesspiegel gelesen zu haben. Und wenn man einen Kollegen angreift, weil er in einem Medium, das wir jedenfalls hier jetzt mal als Qualitätsmedium oder für ein Qualitätsmedium halten, wenn die das lesen, dann scheinen sie ja aus ihrer Aktivismus noch zur Kenntnis zu nehmen, was andere tun. Gibt es Möglichkeiten aus Ihrer Aktivistenbrille zu sagen, die Qualitätsmedien, vielleicht auch die Qualitätspolitik, haben Instrumente, diese Menschen zu erreichen und sie vielleicht für was auch Gutes zu mobilisieren?
Also ich glaube, der Herr Minister hat ja was ganz Interessantes gesagt, dass es tatsächlich diese mediale Parallelgesellschaft gibt, dass es da sehr geschlossene Gedanken und Weltbilder gibt und dass jedes Schreiben dagegen sozusagen oder wenn man sagt, ich will da aufklärerisch wirken, das merke ich auch selber, wenn ich einen Zeitartikel schreibe und was ich dann da an Rückmeldungen bekomme, eigentlich irgendwie eine Investition von Energie ist, die fast umsonst ist, weil sich die Gegenseite eigentlich in ihrem Weltbild ja bestätigt fühlt und einen selbst dann in die Ecke stellt, so ihr werdet doch alle beeinflusst. Und,
Sie würden also sagen, der Kampf ist verloren?
Ja, ich würde sagen, wir widmen dieser Gruppierung viel zu viel Aufmerksamkeit und es gehen, also wenn man sich in Erfurt anschaut, da gehen irgendwie 4.000 bis 6.000 Leute auf die Straße, zu ganz anderen Themen gehen auch 4.000 bis 6.000 Leute auf die Straße und darüber wird kaum berichtet. Ich glaube, zum Teil ist auch ein Fehler, dass das fast so sehr hochgeschrieben wurde. Die bieten natürlich auch super viel Fläche dafür. Also wenn da ein Galgen steht und wenn wir da irgendwie irgendwelche tollen Sätze wieder von der tausendjährigen Geschichte hören, dann das kreiert ja auch Klickzahlen und bietet sich für Medien an. Aber wir geben ihnen, glaube ich, zu viel Aufmerksamkeit. Denn es gibt ja eine wesentlich größere Anzahl von Menschen in diesem Land, die ein sehr, sehr anderes Deutschland im Kopf haben und ein sehr anderes Deutschland Tag für Tag leben. Und diese Geschichten können wir, glaube ich, verstärkt erzählen.
Frau Unaran, würden Sie zustimmen? Kriegt man die weg, wenn man einfach die Augen zumacht?
Dem würde ich, ist das an? Dem würde ich wirklich an der Stelle widersprechen. Vielleicht bin ich da auch sehr optimistisch geprägt. Ich glaube, dass man durchaus dem Ganzen eine Aufmerksamkeit geben sollte, weil gerade in Zeiten der Digitalisierung sich wiederum andere Gruppierungen zusammentun, um dem entgegenzuwirken. Also es gibt ja ganz viele Gegendemonstrationen, die dann wirklich auf die Straße gehen und sagen, hey, es läuft eigentlich ganz anders ab. Und es passiert ja bei der Digitalisierung Folgendes, es kommt ja nicht nur alles Schlechte sozusagen hervor, sondern auch viel, viel Gutes. Also im Bereich Flüchtlinge, da tun sich ganz, ganz viele tolle Menschen zusammen, die am Brandenburger Tor zusammenstehen und die sagen, wir stehen hier zusammen. Und insofern glaube ich, dem Ganzen nicht den Raum zu geben, also dem Schlechten, fände ich an der Stelle einfach destruktiv, weil dann würde man auch vielleicht dem ganzen Guten gar keinen Raum mehr geben.
Kann man, und ich meine, das ist ja eigentlich ein Phänomen, von dem viele gedacht haben, dass es in einer aufgeklärten Gesellschaft gar nicht mehr möglich. Dieses, es gibt Gerüchte, Herr Friedrich hat einige davon erwähnt, die sich in Windeseile verselbstständigen, die in einem atemberaubenden Tempo durchs ganze Land gehen, die ja auch dann immer noch mal aufgeladen werden mit neuen Bedeutungen und neuen Geschichten. Es ist erst eine Ziege, dann sind es 10, dann sind es 100. Kann man dieses ja doch elebaische Gerücht, was man nie verifiziert, dem man auch nicht mehr widersprechen kann, ist das, erlebt es seine Wiedergeburt nur durch die Digitalisierung oder hat es auch noch einen anderen Grund, warum im Moment Gerüchte wieder ganz oft Recherche ersetzen, das Bemühen um Erkenntnis verdrängen und die Frage, ob man einen offenen gesellschaftlichen Diskurs sich leisten kann?
Also ich glaube, die Gerüchte gab es auch schon vor, ich sag mal, 10 Jahren. Ich habe vor 10 Jahren selber kandidiert in Karlsruhe, Baden-Württemberg. Und da gab es auch schon sozusagen Sachen, die man vielleicht mal bei einem Wahlstand oder so gesagt hat, die dann vielleicht komplett anders aufgefasst worden sind. Dann hat es halt einen Fax in die Geschäftsstelle damals gegeben. Ja, so heute wird das natürlich durch die Digitalisierung, sage ich mal, multipliziert. Aber diese Transparenz, das ist das, was ich auch vorhin sagte, bietet dir auch eine Chance, viel schneller auf diese Sachen zu reagieren. Wir müssen uns also eher nicht über die Geschwindigkeit Gedanken machen, sondern wirklich über den Inhalt und wie wir dem entgegentreten können, wie wir Formate schaffen können, wo wir eben Plattformen haben, wie beispielsweise diesen Generationendialog heute, wo wir eben miteinander sprechen, wo wir verschiedene Positionen austauschen und dem ganzen Guten, dem, wo hier alles stattfindet, sozusagen den Raum geben und durchaus auch uns mit Meinungen auseinandersetzen, wo wir erstmal sagen, warum ist da eigentlich so viel Hass? Woher kommt das? Also vielleicht haben Sie das alles gesehen, Dunja Hayali, CDF, Morgenmagazin-Moderatorin, hat auf ihrem Facebook-Kanal verschiedene Videos hochgeladen, auch von einer Reportage, hatte in der zweiten Version sozusagen die ungeschnittene Version auch hochgeladen und ich habe mir das ganz genau angeschaut und einfach gesehen, dass dieser Hass sozusagen erstmal generationenübergreifend ist, was ich wirklich auch ja sehr schade und bedrückend finde. Was aber auch klar wurde, ist, dass die Leute zum Teil, Professor Turner hat es gesagt, sehr unwissend einfach sind. Die nehmen irgendwas auf und schaukeln sich dann sozusagen gegenseitig hoch. Und Dunja Hayali hat eins gemacht, sie hat genau nachgefragt. Und in den Gesprächen wurde dann klar, sagt ein paar, ja, so habe ich es ja eigentlich nicht gemeint, sondern ich meine eher. Oder, na eigentlich, ja, nee, so, es war eher in die Richtung. Das heißt, da eben Plattformen auch durchaus im Digitalen zu schaffen, wo man sagt, man tritt zumindest in einen gewissen Dialog. Mit manchen Gruppierungen ist mir schon klar, dass das nicht möglich ist. Aber mit denen, die man vielleicht noch abholen kann, ist mit Sicherheit
Herr Speer
sinnvoll.
Ist nicht einverstanden, aber jetzt habe ich zuerst Herrn Friedrich, dann Herrn Speer, dann Herrn Professor Turner. Herr Friedrich, gucken wir zu wenig aufs Gute?
Nein, das glaube ich nicht. Ich sehe auch nicht das Problem, ich meine, da, wie Sie sagen, gut und böse, in welchen Relationen es sich zusammensortiert, sondern das Problem ist, das, was ich sozusagen mit diesem selbstgebauten Tunnel versucht habe zu bezeichnen, dass diejenigen, die sozusagen mit ihrer Weltsicht dann im Netz sich informieren, und das ist ja nicht die Schuld des Internets, also das mich nicht, dass ich falsch verstanden werde, ja, aber die sich informieren, bekommen dann über die sozusagen die Netzwerkfunktion über den Suchalgorithmus ja Dinge, die immer ganz nahe an dem liegen, was sozusagen ihre Position schon mal bestätigt. Und das Problem ist, wo findet die Intervention eigentlich statt, sozusagen die diese Sichtweise, die sich dann durch viel bestätigen lässt, was ich im Netz recherchieren kann, wo gibt es eigentlich dann die Intervention, die dann diese Sichtweise mal stört? Ich meine, das ist schon immer sozusagen die Leute, dass man Medien in einer gewissen Weise benutzt, die sozusagen dann der eigenen Meinung oder der eigenen Position nahe liegen, das ist ja unstrittig. Ja? Also, dass jemand, der...
Welche Medien meinen Sie jetzt? Meinen Sie soziale Medien, die eben...
Nein, ich meine schon die ganze Medienbandbreite.
Also jemand, auch Journalismus?
Auch Journalismus. Ich meine, wenn jemand, sagen wir mal ganz stark vereinfacht, Bild-Zeitung liest und RTL2 guckt, hat er mit Sicherheit eine andere Perzeption der Realität der Bundesrepublik Deutschland als jemand, der irgendwie die Zeit und Arte kombiniert. Ja? Die werden mit Sicherheit anders auf dieses Land blicken und dass man sozusagen Medien schon immer ein Stück weit danach wählt, was sozusagen im eigenen Gusto liegt, das ist auch so. Der Unterschied ist nur, dass ich sagen, bei dem, was ich an Qualitätsmedien kombiniere, ja zumindest den Anspruch erheben kann und habe, dass das, was dahinter steht, die Geschichten, dass die überprüft sind, dass es recherchiert ist, dass halt sozusagen die Filterfunktion der gelernten Journalisten drüber gegangen ist. Jetzt erleben wir natürlich im Netz, dass es alle möglichen Informationen gibt, unter anderem auch von vielen dann auch freien Journalisten, die sich dann im Netz sozusagen ihre eigenen Geschäftsmodelle zum Teil bauen. Und wo wir halt auch feststellen, dass, das ist dann Teil des zweiten Runde, glaube ich,
Friedrich.
Es natürlich auch Geschäftsmodelle gibt, die mit der Extremität der Nachricht nur funktionieren. Also habe ich einen permanenten Überbietungswettbewerb, der dazu führt, dass ständig auch Dinge neu produziert werden, die halt sozusagen die Extremität der Meinungen verstärkt.
Vielen Dank, wobei ich an dieser Stelle nur der guten Ordnung halber sagen muss, dass freier Journalismus auch Qualitätsjournalismus ist und sein kann und sein muss und dass wir da auch keine Abstriche machen dürfen. So, jetzt habe ich Herrn Speer und dann Herrn Professor Thunmann.
Also Sie haben jetzt genau das ausgesprochen, was ich auch dachte, aber ich wollte da noch auf eine andere Entwicklung hinweisen. Also das liegt ja nicht nur an diesen technischen Hintergründen sozusagen im Internet, dass ich diese Filter habe, sondern ich glaube, wir erleben ja auch in der klassischen Medienlandschaft diesen Trend zur Individualisierung. Also Springer arbeitet an dieser App oder an dieser Möglichkeit, dass Leute sich selber aussuchen, welche Nachricht sie lesen wollen. Und dadurch geht natürlich auch in der klassischen Medienlandschaft dieser Filter verloren und ich werde eigentlich ständig in diesem...
Ja, Herr Speer, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht so ein bisschen auch eine Fiktion ist, dass wir sagen, früher die gute Zeitung, die hat mich auf jeder Seite überrascht. Das hat sie auch nicht getan und das, womit ich mich nicht überraschen lassen wollte, das habe ich auch nicht gelesen. Also ich glaube, dass man vielleicht präziser wird, wenn wir uns fragen, kann ich mich heute leichter als früher komplett abkapseln in meinem eigenen Weltbild. Sowohl, wenn ich die Zeit lese und Arte gucke, dann finden wir das gut, als auch, wenn ich nur noch in meinen Pegida-sozialen Gruppen, Facebook-Gruppen unterwegs bin und mir nur noch da immer wieder das Ähnliche hole, was ich sowieso schon denke.
Ich glaube, leichter ist es schon geworden, es gibt mehr Inhalte, mit denen ich mich da bestätigt fühle, aber dass sich so kleine Welten gebildet haben, das gab es ja in dem Fall schon immer. Aber die Zugänge, also die Barrieren sind sozusagen niedriger.
Und die Kontrollmöglichkeiten sind natürlich auch größer, nicht? Also ich kann heute auch viel leichter rausfinden, ob jemand, der Qualitätsjournalismus draufschreibt, auch Qualitätsjournalismus liefert. Herr Professor Thunmann. Würden Sie das Mikrofon bitte nehmen?
Dankeschön. Ich glaube schon, dass das leichter geschieht, und zwar, weil es ja anstrengender ist, sich zu informieren und von einer vorgefassten Meinung, die man irgendwo bestätigt sieht, abzuweichen. Das ist anstrengend und das schätzen manche Herrschaften nicht. Ich wollte gerne zu einem anderen Punkt etwas sagen, ob nur die Digitalisierung schuld an allem ist. Sie ist sicherlich Auslöser, aber man darf nicht verkennen, die Digitalisierung bedeutet, dass sie zeitgleich das Ereignis haben. Das heißt, es muss sofort reagiert werden. Oft ist gar keine Zeit für eine ordentliche Recherche. Nun könnte man sagen, die muss aber genommen werden. Da spielt aber der Konkurrenzdruck eine große Rolle. Das wissen Sie natürlich besser als ich, wie das aussieht, wenn Sie an einem Platz, und das ist ja ein Vorteil, mehrere Publikationsorgane haben und die einen haben etwas im Blatt und morgens stellt das der Chefredakteur fest, dann gibt es aber Zoff, wenn es im eigenen Blatt nicht drin ist. Also man darf es immer nicht nur auf eines schieben, sondern beides spielt hier eine Rolle. Ich will das damit nicht rechtfertigen, sondern nur erklären, es sind eben nicht immer nur die bösen Journalisten, sondern sie sind unter einem ganz erheblichen Druck, dem sie ausgesetzt sind, und dann kann sowas passieren, sollte nicht. Indem man es nennt, kann man vielleicht schon ein Stück Abhilfe schaffen.
Vielen Dank, das werden wir im zweiten Block gleich nochmal mit den Geschäftsmodellen vertiefen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Argument, eben die Frage, wie viel Qualität ist noch drin, wenn wir Qualität draufschreiben. Die Frage, die ich jetzt noch zum Schluss dieser ersten Runde gerne mit Ihnen erörtern würde, ist eine, die ein bisschen tatsächlich auch aus dem Medien- und Lügenpresse-Thema schon rausragt. Herr Friedrich, hat früher, als alles noch besser war, wie wir wissen, die Presse dafür gesorgt oder mit dafür gesorgt, dass es Konventionen des Umgangs gibt, dass es Konventionen der Kommunikation, also gab es Konventionen gibt, dass Anstand im Umgang in irgendeiner Form eine Rolle spielt? Oder war das nur, weil man einfach langsamer war? Also gab es früher andere Maßstäbe für öffentlichen Umgang miteinander?
Ja, ich denke schon, dass es da die quasi die Filterfunktion in dem Sinne gewirkt hat. Dass es natürlich eine differenzierte Darstellung gab, wie es auch da hatten Medien schon immer auch Tendenzen in gewisser Weise, was ihre politischen oder kulturellen Prioritäten anging. Aber es gab eine differenzierte Darstellung dessen, wo ich halt heute Medien habe und nutzen kann, die sich komplett sagen, eben in einer Richtung nur verwenden und ich sozusagen dann nur in dem einen Gedankenkonstrukt und eben nicht verschiedene Meinungen gegenüberstellend tatsächlich berichten bekomme. Was ich noch sagen, ich meine, auf der einen Seite ist die Digitalisierung ein unheimliches Glück, weil viele Dinge auch transparent werden und Informationen schnell geteilt werden können. Umgekehrt aber stellen wir ja fest, oder finde ich das schönste Beispiel ist bei den ganzen TTIP-Diskussionen, ja, die Unterlagen, die öffentlich sind, haben Klickzahlen, die liegen weit hinter jedem Katzenbildchen zurück und weit hinter denjenigen, die sozusagen mit bestimmten Meinungen oder Ansichten bereits sozusagen Kampagne zu dem Thema machen. Das heißt, was wir erleben auch als Politiker ist, dass ja sehr häufig wir überhaupt keinen, diese Transparenz dazu führt, dass Politik und auch die Medien kein Herrschaftswissen mehr haben, sondern der Bürger, der zu einem kommt, ist zu der Frage, die ihn interessiert, immer sehr viel besser im Detail informiert, wenn er das will, als ich als Politiker überhaupt sein kann, weil das Thema habe ich ja bis eben noch gar nicht gehabt, bis der Bürger zu mir kam.
Also die Informationsasymmetrie, Frau Unahan, ist nicht mehr da. Also wir haben sehr, wenn Sie wollen, sehr informierte Bürger. Wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, wenn man will, sehr schnell Kampagnen zu machen. Ein Satz noch dazu, lässt sich das umdrehen? Das ist jetzt der Gong, ich weiß, alle anderen sind jetzt dran. Ein Satz noch, bitte.
Nee, ich würde gerne noch mal zu dem Thema Qualitätsjournalismus eine Sache sagen. Ein Aus Satz. Meiner Sicht als Kommunikationsexpertin, es gibt auch viele Qualitätsjournalisten, die eigentlich solche nicht sind. Ja? Wo man, das wissen Sie selber, wenn Sie ein Pressegespräch im Vorfeld führen, ein Hintergrundgespräch, kommen danach ein paar Sachen raus, wo Sie vielleicht sagen, so habe ich es eigentlich nicht gemeint. Also ich glaube, da müssen wir auch noch mal schauen.
Das werden wir dann
gleich
vertiefen. Und ich habe Nummer eins, bitte den Herrn mit dem, das sind Sie, genau, mit dem hellen Hemd. Sonst niemanden? Ausgezeichnet. Das ist auch gleich schon der Last Call, dann werden wir super in der Zeit bleiben.
Mein Name ist Armin Peter, ich habe die letzten 5 Jahre als freier Journalist gearbeitet, auch eine Ausbildung gemacht in dem Bereich. Und mir sind 2 Dinge dabei aufgefallen. Zum einen ist mir aufgefallen, dass Journalismus zumindest in meiner Generation ein Elitenprojekt geworden ist. Man muss sich die Ausbildung leisten können und wer als freier Journalist arbeitet oder selbst einen Job in einer Redaktion bekommt, der braucht in der Regel einen zweiten Job oder reiche Eltern. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, hängt damit zusammen. Ich habe den Eindruck, dass sich viele Journalisten, auch die Generation vor mir, in gewisser Weise auch von den Kunden, den Lesern entfremdet haben. Das sieht man auch daran, wenn sie sich zum Beispiel die Wahlergebnisse anschauen, was Journalisten wählen und was das Volk in Anführungszeichen wählt. Da gibt es gewaltige Diskrepanzen. Und was manchmal als Qualitätsjournalismus verkauft wird heutzutage, ist im Prinzip nichts anderes als ein als Bericht getarnter Kommentar, weil viele auch mit einem gewissen Sendungsbewusstsein Journalisten werden. Das sind oft Idealisten oder eben Menschen, die eine Botschaft rüberbringen.
Also Sie würden sagen, Herr Peter, selber schuld?
Nein, es führt mich zu der Frage, ob wir uns als Journalisten nicht auch selbstkritisch betrachten müssen und uns die Frage stellen müssen, sollten wir vielleicht weniger belehren und mehr berichten? Denn die Funktion von Journalismus soll es ja sein, möglichst objektiv Fakten rüberzubringen und nicht kommentieren.
Vielen Dank. Herr Professor Toner, wenn es noch einen weiteren Beitrag gibt, nehme ich ihn noch mit. Wenn nicht, Herr Professor Toner, sollten Sie vielleicht dazu Stellung nehmen? Haben Journalisten möglicherweise aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, unter dem Verlage stehen, unter dem die klassischen Medien stehen, vergessen, wozu sie da sind?
Das glaube ich eigentlich nicht, aber jeder hat ja so seine begrenzten Erfahrungen nur. Ich darf Ihnen nur ein Beispiel nennen. Ich bin mal beteiligt gewesen an einer der Einrichtungen, die Frau Weidenfeld genannt hat, bei der Einführung eines Journalistikstudiums. Der Grund war die Unzufriedenheit über den Journalismus. Das ist 1970 gewesen. Und wir haben dann diesen Studiengang eingeführt und haben festgestellt, die Absolventen waren genauso wie die Journalisten vorher. Es gibt auch eine gewisse Affinität von Leuten zu diesem Beruf, damit will ich natürlich überhaupt niemandem zu nahe treten, die aber auch, sagen wir mal, ihre Aufgabe darin sehen, aufzudecken, aufzuklären und die auch natürlich eine Meinung haben dürfen. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass man das trennen kann. Natürlich muss man Bericht und Kommentar trennen, selbstverständlich. Aber eine Person darf beides haben und oder beides machen. Aber glauben Sie nicht, dass Sie eine Ausbildung machen können, die dazu führt, dass ab einer Zeit, wenn Sie heute anfangen, in 5 Jahren, Sie den idealen Journalisten haben. Wir haben immer gute gehabt, wir haben heute gute, wir werden weiter gute haben und es gibt immer schwarze Schafe. Und die Gefahr, dass jemand, der sich vielleicht im Mittelfeld bewegt, sich mal in die eine oder andere, und zwar in die negative Richtung begibt, und ich will mich da nicht wiederholen, hängt schon mit dem zusammen, was Sie gesagt haben. Das sind ja Wirtschaftsunternehmen. Und wenn Sie jetzt eine Zeitung haben und die fällt also ab, im Anzeigenaufkommen und bei den Abonnenten, dann fragt sich natürlich sowohl die Chefredaktion wie die Geschäftsführung, da müssen wir was ändern. Und die guckt nach den Ursachen. Gut, damit kann ich Ihnen nur mit Ihrer Frage recht geben.
Vielen Dank. Und vielleicht, Herr Minister, wenn Sie auch das auch noch mal kommentieren würden, gibt es so eine Art Mainstream des linken Journalismus? Ich nehme an, Herr Peter hat es höflicherweise nicht gesagt, aber wir sind ja hier im Generationendialog, deshalb können wir ja mal sagen, sind es die linken alten Kommentarchefs, die bei den Tageszeitungen die Pace machen und am Ende nicht nur zwar immer ihr eigenes Klientel, also diesen selbstreferenziellen Raum bedienen, aber eben nicht mehr das schreiben, was sie schreiben müssten, nicht mehr das berichten, was sie berichten müssten und vor allem eben die Offenheit von Medien, von Qualitätsjournalismus nicht mehr verteidigen.
Also ich vermute mal, dass das jedem, der selbst Politiker ist, so geht, dass man immer den Eindruck hat, dass die Journalistinnen und Journalisten vielleicht einer politischen Richtung angehören, aber es ist nie die eigene.
Ja, Sie müssten jetzt sagen, Sie müssen es eigentlich toll finden. Wir sind also,
wenn ja, also den Eindruck, dass es sozusagen, irgendwie altlinke oder insgesamt eher links eingestellte Journalisten gibt, habe ich nicht. Vielleicht hat denn jemand, der im politischen Spektrum sich anders verortet, hat den Eindruck. Ich habe den Eindruck, es ist eher stärker konservativ oder wir sehen schon auch, dass es, wo ich glaube, diese These, wo ich sie bestätigen würde, ist, dass wir insbesondere, was sozusagen Hauptstadtpresse angeht, sozusagen Journalisten hier in einem bestimmten, sozusagen selbst in einem Lebensmilieu unterwegs sind, zu Hause sind, wohnen und leben, das nicht sozusagen die ländlichen Räume des Landes gleicherweise abdeckt.
Vielen Dank.
Viel länger darf ich ja nicht reden. Es bräuchte eine differenziertere Antwort, um qualitativ was zu sagen.
Also der Journalist von heute ist über 40, hat 1, 2 Kinder, ein Fahrrad mit einem Anhänger, wohnt im Prenzlauer Berg und zieht einen gelben Hund hinter sich her und denkt links. So. Und ist schuld. Wir müssen dieses Thema leider verlassen. Ich glaube, was wir rausgearbeitet haben und was wir vielleicht auch nicht zu Ende, aber klar diskutiert haben, ist, dass wir mit den schwierigen Milieus, mit denen wir zu tun haben im Moment, wir können sie noch nicht ordentlich und angemessen adressieren. Wir erreichen sie nicht. Möglicherweise hat es eben weniger was mit der Digitalisierung zu tun, dass wir sie nicht erreichen, als eben mit einer fundamentalen Verunsicherung, die man erst auch mal zur Kenntnis nehmen und analysieren muss, bevor man sie auch politisch in den Griff bekommen kann. Zweites Thema, mediale Geschäftsmodelle. Wir haben, und das hat Herr Professor Turner jetzt auch schon mehrfach angesprochen, es mit einer Situation zu tun, in der Medienunternehmen
nicht mehr besonders viel Geld verdienen, nicht besonders froh in die Zukunft schauen und nicht alle völlig begeistert sind von den Entwicklungen, die sich abzeichnen. Medienunternehmen sind vielleicht die ersten, die die Brüche sehr hautnah, sehr direkt erleben, die die Digitalisierung mitbringt. Alle anderen erwischt es auch noch, aber das ist ja das Schöne an den Multiplikatoren, die reden besonders laut darüber und deshalb nimmt man es besonders wahr. Herr Minister, ich glaube, Sie sind auf dem Sprung. Deshalb bedanken wir uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen ersten Block mit zu besprechen. Wir freuen uns, dass Sie hier waren. Verabschieden Sie mit Dank und Zustimmung und bitten Ihren Vertreter sozusagen auf die Bühne. Das ist Guillaume Vaselon Reimann, darf ich sagen?
Ja,
Sie dürfen. Es erleichtert mich ein bisschen. Guillaume Reimann ist Geschäftsführer beim European, einem der wenigen wirklich großen neuen Projekte, die mit sehr viel Enthusiasmus begrüßt worden sind auf der publizistischen Szene, die auch Probleme hatten. Das muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit halber auch sagen. Und vielleicht sind Sie der Erste, der den Aufschlag macht für das zweite Thema, neue Geschäftsmodelle. Alle sind begeistert, aber Sie verdienen kein Geld.
Das ist eine gute Zusammenfassung. Also erstmal möchte ich sagen, ich bin Franzose. Wenn Sie meinen Akzent nicht verstehen, bitte schreien, weil ich weiß, es ist manchmal tricky, mich zu verstehen. Also bei The European haben wir immer zwei Sachen getrennt, die Redaktion und die zahlenden Menschen. Ich war immer in der zweiten Kategorie als kaufmännischer Geschäftsführer. Ich habe mir um die Businessmodelle gekümmert, sozusagen. Und ich würde nicht lügen, während 6 Jahren, es gab Tage, wenn ich die Liquiditätssituation gesehen habe, als ich dachte, wow, das wird schwer. Also The European hat sehr schwere Phase gehabt. Wir sind extrem froh, dass die Weimar Media Group uns diesen Sommer gekauft hat. Und ich kann Ihnen vielleicht kurz erzählen, was unser Businessmodell war. Und
kurz, Sie wissen, wir haben 20 Minuten für alles, ja, also ja, machen Sie Dampf.
Ich habe die Tendenz, immer ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben die Vision von The European war, ein paneuropäisches Media aufzubauen, weil es gibt meiner Meinung nach keine richtige europäische Media, wo jedes Land, jeder europäische Bürger sich beteiligen kann. Und das war immer die große Vision von Herrn Dr. Görlach, diesen paneuropäischen Plattform aufzubauen, und waren nur am Anfang, weil es war erstmal nur.
Das war die Vision.
Genau, das war die Vision.
Da gab es auch Zuspruch,
ja.
Aber es zahlt keiner dafür.
Also wir haben 6 Jahre lang schon gut gemacht. Ne? Also natürlich gab es schwierige Phasen, aber wir sind immer noch da. Wir haben ein Quartalsmagazin gebracht, Print, in 2020.
Das wurde von Philanthropen bezahlt.
Wie bitte?
Das wurde von Menschenfreunden finanziert, nicht von Kunden.
Wurde teilweise gekauft, teilweise von einer Werbeanzeige finanziert, und natürlich haben wir viele Investoren bekommen. Ja, stimmt. Also Philanthrop war es nicht. Also das wäre schön, aber es gibt niemanden, der 6 Jahre lang versucht, umsonst Geld zu geben.
Frau Onaran, glauben Sie, dass es solche Projekte wie den European in 2-3 Jahren noch geben wird? Vor 6 Jahren haben ja alle gedacht, ach, Print, das stirbt nicht, das geht gut weiter. Wird es das in 2-3 Jahren noch geben?
Ich glaube auf jeden Fall ja, weil es was Innovatives ist und weil es was Neues ist und weil es weil es mit der Zeit geht, also auch nicht schnelllebig ist, sondern am Puls der Zeit sozusagen ist und auch verschiedene Zielgruppen anspricht. Ich glaube, durchweg jung und alt. Und das ist das Schöne bei The European. Da gibt es aber auch durchaus andere Formate, aber auch Blogs, die eben im Netz sehr aktiv sind und auch sehr erfolgreich sind. Und die stellen sich mittlerweile breit auf. Die stellen sich übrigens nicht nur als, ich sag mal, journalistisches Medium auf, sondern versuchen das Ganze auch mit Formaten, Veranstaltungen und so weiter zu umrahmen, um da eben nicht nur abhängig von der Plattform zu sein, sondern das Ganze auch sozusagen offline zu bringen, Menschen zusammenzubringen und natürlich auch Geschichten zusammenzubringen. Daher glaube ich, dass es in 2-3 Jahren eher noch mehrere solcher Formate geben wird.
Herr Speer, ist das die Zukunft nicht nur der Medien, sondern vielleicht auch der Aktivisten, dass man irgendwie alles digital auch kostenlos macht und dann, so ähnlich wie auch die Musikindustrie das ja tut, und dann eben einfach durch den Gig das Geld verdient oder die Menschen mobilisiert, die Leute zusammenbekommt, eine Demonstration auf die Straße stellt?
Ich glaube einerseits ja und andererseits finde ich das ganz interessant, dass es durchaus auch eine Gegenbewegung gibt. Ich war letztes Jahr auf einer Forschungsreise durch 14 europäische Länder und habe damit Menschen zwischen 18 und 35 gesprochen. Oder gibt es sozusagen neben dieser starken Affinität, Medien und Inhalte digital zu lesen, tatsächlich auch so eine kleine Bewegung zurück, wo man sagt, ich nehme mir die Zeit und lese tatsächlich Print.
So der Wald will dich zurück.
Ja, ja, und ich glaube, wenn man sich auch anschaut, zum Beispiel die Abonnenten und die Abonnentenstruktur der Zeit, da gibt es, ich will nicht sagen eine Trendwende, aber es zeigt sich, dass auch in der jungen Generation tatsächlich ein bisschen verändertes Verhalten sich einstellt, weil man sagt, ich nehme jetzt vielleicht die Zeit und beschäftige mich mal länger mit dem Artikel, als nur in der S-Bahn mal drüber scrollen.
Herr Professor Turner, Sie beraten Holzbrink und die Zeit gehört ja zum Holzbrink. Zu Dieter von Holzbrink. Was raten Sie dem? Druck weiter oder stell dich darauf ein, dass bald vorbei ist?
Also die Frage beantwortet sich vom Markt her. Es ist nicht die Frage, ob die klassischen Medien bereit sind, auf die Digitalisierung einzugehen. Sie müssen. Wenn Sie sich anschauen, wie der Werbemarkt sich verändert, dann haben es eben die Printmedien unglaublich schwer. Aber es gibt, Sie haben das Beispiel angesprochen, es ist ja fast ein Phänomen, dass ein Blatt wie die Zeit, die schon vom Volumen her, jedenfalls einen normalen Konsumenten wie mich immer jede Woche erschlägt, dass die so erfolgreich ist und andere Blätter, die eigentlich leichter zu konsumieren sind, dass die eben nicht. Und man darf dabei ja Folgendes nicht verkennen, deswegen ist wirklich keine Frage, ob die Medien bereit sind, sich zu ändern, das Leseverhalten der verschiedenen Generationen nicht. Wir haben ja, Sie haben uns ja eingeladen unter dem Gesichtspunkt der Generationenunterschiede und ich nehme an, Sie haben mich nicht als mittelalterlich, sondern als Oldie hier platziert. Wenn ich sehe, also wie unsere Söhne oder die Enkel, wie deren Verhalten ist, die Söhne lesen von dreien, lesen zwei regelmäßig Zeitungen. Bei den Enkeln, nun einige können noch nicht lesen, die noch nicht in der Schule, aber soweit die lesen können, lesen die keine Zeitung. Ich halte das für bedenklich, und zwar, weil es die Information verkürzt. Ich lese auch gelegentlich auf dem Tablet. Man ist ja modern, auch als Oldie, um hier mitreden zu können. Und man liest dann eben sehr selektiv. Also das, was Sie in der Zeitung so am Rand mitbekommen, das nehmen Sie nicht zur Kenntnis. Aber Sie müssen ja erstmal die Leute dahin bringen, dass Sie sagen, Lesen ist auch ein Prozess der, sagen wir mal, zufälligen Weiterbildung und der zufälligen Horizonterweiterung. Dazu kriegen Sie heute 20- bis 25-Jährige eben nicht mehr. Nun hat es immer wieder Erscheinungen gegeben, dass irgendwas wieder in Mode kommt. Wollen wir hoffen, dass das auch passiert bei den Printmedien. Auf Ihre Frage kann ich nur sagen, die müssen, ob sie wollen oder nicht, sich darauf einstellen.
Herr Weißlein-Reimann, würden Sie eine Wette darauf machen, dass man am Ende möglicherweise Glück hat und zu den wenigen gehört, die eben in diesem analogen Bereich auch noch Geschäft machen?
Das ist eine sehr gute Frage und wenn ich jetzt die perfekte Lösung hätte, würde die Situation natürlich ein bisschen anders aussehen. Ich denke, die Struktur von Medien hat sich natürlich durch die Digitalisierung geändert und man muss die Businessmodelle neu denken, man muss auch die Gestaltung eines Magazins vielleicht auch kleiner denken und nicht wie die Zeit oder der FAZ oder der Brand 1 mit kleineres Team, also eher wie etwas modular, flexibel und auch vielleicht kleinere Erwartungen, finanzielle Erwartungen setzen.
Und, die, und dann muss das wäre das, was Herr Peter sagt, dass man dann das Geld mitbringen muss, wenn man Journalist werden will, weil man für seine Leistung nicht mehr bezahlt wird.
Nee, das ist nicht meine Meinung. Also ich denke, dass der Journalist idealerweise sollte sich nicht um seine finanzielle Überleben kümmern, aber um den Content, der er am Ende produziert. Und das ist eher die Rolle von der Firma, also von das Marketing selbst, eine schlaue Businessmodell zu finden, um jede seiner Journalisten zu bezahlen. Also da habe ich ein paar Probleme. Also das hat mir auch ein bisschen schockiert zu hören, dass es gibt so viel Sacrifice, wie sagt man, so viele
Opfer.
Ja, Opfer. Genau. Wenn man Journalist sein will, sollte nicht so sein. Das sollte eigentlich, wir müssen jetzt weg von diesen finanziellen Überlegungen.
Kriegen wir, Frau Unaran, diese klare Trennung zwischen PR und Journalismus, die ja in Deutschland zumindest den Qualitätsjournalismus immer definiert hat, kriegen wir die noch hin und können wir die verteidigen, wenn wir sagen, Journalismus wird möglicherweise in Zukunft eben schlechter bezahlt sein, es wird eher in Blogs stattfinden als in bezahlten, redaktionell betreuten Einheiten. Kann man dann verteidigen das Geschäft auf der einen Seite, das journalistische Geschäft, und auf der anderen Seite das PR-Kommunikationsgeschäft, und kann man es noch trennen?
Ich glaube, wenn man gute Geschichten hat und einen guten Zugang zu Menschen, die man sozusagen darstellt mit diesen Geschichten und darüber auch emotionalisiert, glaube ich schon, dass man auch heute eine Chance hat, durchaus als Journalist mit einem Blog erfolgreich zu sein. Das glaube ich schon. Ich würde das nicht sozusagen davon abhängig machen, ob es jetzt die Digitalisierung gibt oder nicht, wie auch immer, sondern eher davon, welche Idee habe ich, welche gute Idee habe ich, wie kann ich die auch wirklich umsetzen, wie kann ich an die Zielgruppe, die ich erreichen will, auch ranbringen. Das Schöne ist ja, dass es bei diesen Blogs ganz verschiedene Blogs gibt. Es gibt mittlerweile Blogs im Bereich, sage ich mal, Lifestyle, im Bereich Ernährung. Also es ist viel, vielfältig.
Aber gerade da kann ich doch als Konsument oder als Leser dieses Blogs überhaupt gar nicht mehr wissen, gibt der mir einen Rat, weil er mir einen Rat geben will, oder gibt er mir einen Rat, weil er dafür bezahlt wird?
Ich würde da mal so ein bisschen schon den Lesern eine gewisse Autonomie oder Eigenständigkeit sozusagen den definieren. Ich würde schon sagen, dass die Leser durchaus in der Lage sind, das genau rauszufiltern. Stichwort, ich sag mal YouTube. Ja, es gibt ja ganz viele YouTuber, die dann irgendwelche Produkte in die Kamera halten. Da wissen die User ganz genau, okay, so funktioniert es nicht. Und diese YouTuber sind langfristig leider auch nicht erfolgreich. Sondern
stimmt das?
Also ich finde den Kommentar jetzt ein bisschen schwierig mit, dass Menschen oder Leser dazu fähig sind, das rauszufiltern. Ich nehme ein Beispiel Spiegel Online. Wenn Sie da auf die Startseite gehen, finden Sie meistens an dritter Stelle tatsächlich einen Kommentar. Und der ist aber relativ klein unten überhaupt als Kommentar gekennzeichnet. Also wenn Sie da erstmal so drüber fliegen, dann sehen Sie so eine sehr dominante, fast schon aggressive im Ton Überschrift und sehen erstmal nicht, dass das ein Meinungsstück ist. Deswegen muss ich da tatsächlich, wenn man nicht genau ein bisschen zustimmen, dass es schon immer mehr zu einer Vermischung kommt und vielleicht auf den zweiten Blick nicht, aber auf dem ersten Blick ja. Und wenn man nicht genau hinschaut, vermischt sich das, glaube ich, auch im Kopf.
Ist das für Ihre Generation noch so wichtig wie für meine Generation und die Generation von Herrn Professor Turner, dass wir wissen, jemand, der als Journalist auf einer journalistischen Seite schreibt, egal ob Print oder nicht Print, wird nur von seinem Verleger bezahlt und nicht von anderen, von Dritten. Spielt es eine Rolle?
Ich glaube schon. Also das ist ja irgendwie, ich finde, es ist schon noch ein Qualitätskriterium, sagt was über Qualität und fundiertes Arbeiten aus, wenn da so ein großes Haus mit einer Geschichte dahinter steht. Ich glaube, Leute unterscheiden da schon.
Vielen Dank. Drei Fragen dürfen Sie, drei Anmerkungen oder Bemerkungen sind erlaubt, wenn Sie gerne teilnehmen möchten an der Diskussion, sind Sie sehr herzlich, Sie wollen gar nicht, auch gut. Nein, es ist natürlich nicht gut. Bitteschön, nehmen Sie vielleicht auch das Mikrofon, das liegt.
Peter Walschburger, ich bin an der Freien Universität Hochschullehrer. Zu diesem neuen Geschäftsmodell ist mir aufgefallen, in Bezug auf die neuen Medien, dass man davon ausgehen muss, eigentlich, dass Journalisten ja einen Aufreger aufgreifen und den dann in zweiter Hinsicht beschreiben und analysieren durch mit möglichst guten Leistungen. Nicht? Und die modernen Medien haben eine Vielfalt von Eigenschaften, die alles in allem praktisch dazu verführen, den Aufregungsanteil, den emotionalen Anteil ungebührlich zu erhöhen, weil der eben die Massen anspricht und den Analyseanteil und den Beschreibungsanteil sozusagen vergessen lassen. Auf der anderen Seite denke ich, es wird immer dieses Wechselspiel geben. Ich wäre auch überhaupt nicht dafür, dass man die Leistungsstandarddiskussion mit Gut und Böse verknüpft. Das sind aus meiner Sicht zwei völlig verschiedene Welten. Die Welt der Ethik, der Moral, die ist relativ und entlang der Gruppen unterschiedlich bewertet. Aber die Standards, da könnte man hier wahrscheinlich Einigung erzielen. Man muss also versuchen, mit den modernen Medien zu fragen, meine ich, wie man die Leistung erhalten kann. Im Übrigen setzt sich Leistung immer mal wieder durch, zwar in kleineren Gruppen als in der Masse. Das ist ein guter Effekt. Und der zweite gute Effekt besteht meines Erachtens darin, dass alte Medien sich meistens in veredelter Form erhalten, sozusagen alt, aber alterungsresistent.
Vielen Dank. Ja. Vielleicht mögen Sie das kurz kommentieren. Ist die Aufregungsmaschine, sind wir immer zu schnell dabei, dem Affen Zucker zu geben?
Also ich denke, um ehrlich zu sein, dass diese Analysen ist der Zukunft von Medien. Alles, was rein informativ ist, alles, was einfach nur kommuniziert, also alles, was man als News bezeichnet, ist in der neuen Internetkultur als kostenlos betrachtet. Also der Konsumer ist nicht mehr bereit, für irgendeinen Bericht, dass es heute Abend zum Beispiel ein Event stattfindet, zu zahlen, weil es einfach eine Information, die überall auf Internet verfügbar ist. Aber um für gute Analysen, für gute Meinungsbeiträge, für gute Überlegungen, bin ich bereit zu zahlen und ich bin sicher, es gibt sehr viele andere Leute, die genauso sehen.
Aber heißt das im Umkehr oder im Rückschluss, dass Nachrichten, die aufwendig sind, für die man Geld braucht, um sie zu bekommen, investigativer Journalismus, dann nicht mehr stattfinden kann, weil Nachricht praktisch Gemeingut ist, das kostenlos über den Tresen geht?
Naja, also das ist auch ein bisschen der Konsument am Ende des Tages, der entscheidet und wer jetzt Lust und die Motivation hat, investigatives Journalismus zu suchen, dann müssen wir vielleicht...
Das ist ja eine ganz wichtige Frage, nicht? Also wir sind da so ein kleines bisschen wieder am Anfang der Diskussion, als der Spiegel den Sommermärchentitel gemacht hat, da war die Reaktion ja nicht, wir sind jetzt bereit für investigativen Journalismus zu zahlen, sondern die Reaktion war, von euch lasse ich mir mein Sommermärchen nicht kaputt machen. Gut, aber Sie möchten gerne noch was sagen, dann nehmen wir Sie noch dazu, der Gong hat noch nicht uns die 5 Minuten hier eingeläutet, das geht dann noch.
Guten Tag, mein Name ist Alexander Felsenberg. Der Medienbegriff ist, der muss sehr weit gegriffen werden. Die Medien, die Sie heute diskutiert haben, sind ja sehr klassische Medien, die auf ein Medium dann zusammengefasst wurden, ob sie jetzt über die Wellen gehen oder auf Papier gedruckt sind. Und jetzt möchte ich mal eins fragen, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber der Axel Springer Verlag macht 60% digital. Also es scheint 60% des Umsatzes digital. Also es scheint in diesem großen Medienhaus tatsächlich eine Umdenke stattgefunden zu haben. Und meine Frage ist, nochmal ganz vom Interesse her, wer hat von dem Kongress, dem VDZ-Kongress, der jetzt stattgefunden hat, wer war dort und hat sich mal angehört, so in welche Richtung das passiert? Also ich will sagen, der Medienbegriff, dass man auf eine Zeitung oder ein Online-Medium geht, ist wahrscheinlich zu überdenken. Ich weiß, Sie wollen mir rein, weil ich einen Basisvortrag
Ich will Ihnen nicht reingrätschen. Ja. Ich will nur sagen, dass das Umsatz bei Medienkonzernen ja nicht mehr heißt Umsatz mit Nachrichten, sondern wir haben eben bei vielen Medienkonzernen, nicht nur bei Springer, hinter dem Medienkonzern einen Umsatz, der praktisch ein Baumarkt ist. Nicht? Also da bei Springer ist es, glaube ich, so, man ist sich einig darüber, dass man kein Katzenfutter handeln will, alles andere geht. Also
das ist richtig, aber jetzt muss man sich mal fragen, wie sahen denn die Medien noch vor 30 Jahren aus? Da haben sie doch in der Zeitung ganz viele Rubriken gehabt, die sich jetzt aufteilen auf neue Kanäle. Ich will sagen, wir diskutieren in sehr unterschiedlichen Dingen und sie haben mit dem neuen Medienbegriff auch einen neuen Funktionsbegriff des Inhalts und der Funktion dahinter.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, ich muss Sie wissen, ich bin hier nicht Herr der Zeit. Drittes Thema, Generationen und Generationendialog. Gibt es, Herr Professor Turner, noch das, was wir früher mal als die Öffentlichkeit bezeichnet haben? Eine Öffentlichkeit, in der Junge, Mitteljunge, Mittelalte und Alte sich gleichermaßen bewegen und einen Austausch praktisch von selbst und automatisch stattfindet zwischen den Generationen, zwischen den Positionen, zwischen den Milieus.
Wenn ich das wüsste. Ich glaube zunächst mal, es hat nie den Begriff die Öffentlichkeit gegeben, sondern es waren immer verschiedene Öffentlichkeiten. Je nachdem, welche Gruppierung angesprochen wurde. Natürlich gibt es den Austausch zwischen den Generationen, aber da hat es auch Lockerungen gegeben und wie sich die Lebensverhältnisse allgemein verändert haben, nehmen Sie den Begriff der Familie, was dazugehört, gibt es da natürlich auch Veränderungen. Es ist eben einfach ein Unterschied, ob Sie eine bäuerliche Familie haben, wo drei Generationen unter einem Dach leben, da gibt es einen anderen Austausch, als wenn Sie eine Familie haben, die an drei verschiedenen Orten wohnt und vielleicht sogar die Ehepartner auch noch an verschiedenen Orten tätig sind. Das ist eine andere Form der Kommunikation. Aber dazu können Experten was anderes sagen. Ich würde nur gern etwas aufgreifen, was gesagt worden ist. Ich glaube, dass man so ganz große Sorge um den Qualitätsjournalismus deswegen nicht zu haben braucht. Der wird sich entwickeln. Die Leute werden, warum haben Leute früher oder tun es immer noch die Zeitung A oder B gelesen? Weil es eben gut informierte und weil es sachliche Kommentare gab. Und so wird sich auch im Internet das herauskristallisieren, dass bestimmt unter bestimmten Bezeichnungen, unter einem bestimmten Hubraum, dieses wiederzufinden ist und nicht, dass ein Sammelsurium irgendwelcher Meinungen ist, wo jeder also sich auslassen kann. Das ist nur noch nicht so weit. Das wird aber, so hoffe ich jedenfalls, kommen. Und ich glaube auch, dass da einfach der Markt, dass die Leute wollen vernünftig informiert werden und sie wollen Hintergründe haben. Das ist, wenn ich es richtig sehe, das Geheimnis der Zeit. Warum soll es das nicht auch im digitalen Bereich geben?
Vielen Dank. Herr Speer, Sie sind ja sozusagen der Generationenfachmann unter uns. Sie engagieren sich für die künftigen Generationen. Und wenn man mal guckt, worauf Sie besonders stolz sind, dann sind Sie nicht stolz darauf, dass Sie besonders große Facebook-Gruppen unterhalten unter Ihren Peers, sondern Sie sind stolz darauf, wenn Sie in der Zeit stehen, wenn Sie bei Maybrit Illner mitreden dürfen, wenn Sie im Spiegel stehen. Also die gute alte Zeitung, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ist das, wo Sie hinwollen. Warum?
Weil ich glaube, in diesen Formaten, die immer noch sehr, sehr stark den öffentlichen Diskurs bestimmen, junge Menschen zu wenig vertreten sind.
Ja, aber Herr Oettinger sagt, mein Sohn guckt nur ZDF, wenn ich ihn an den Stuhl fessle und ihn dazu zwinge, oder aber, wenn er damit rechnen kann, dass ich in der Heute-Show durch den Kakao gezogen werde. Also ja, Ihre Leute erreichen Sie dann nicht.
Ja, das ist ja auch gar nicht das Ziel. Also irgendwie nicht mein persönliches, nicht dass der Stiftung, was die auch irgendwie für Generationengerechtigkeit eintreten will. Aber wenn man irgendwie für generationengerechtere Politik sich engagiert, muss man, glaube ich, auch in die Formate oder mit den Medien sprechen, in denen eigentlich Politik de facto gemacht wird. Und da sind junge Menschen relativ wenig vorhanden. Da müssen Sie sich eben nur anschauen, wie ist der Altersdurchschnitt in den Talkshows und oder auch, wer schreibt denn für die Zeit und den Spiegel. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich nötig. Das ist eher fast schon so ein strategischer Gedanke.
Stimmt das?
Also es ist sehr interessant, weil Sie haben die Zeit als Beispiel genannt. Ich bin relativ sicher, dass vor 20 Jahren oder 15 Jahren gab es viel weniger junge Leute, die die Zeit gelesen haben, als sozusagen, wenn ich auf die Facebook-Fanpage von die Zeit, auch von der Jupin, sehe, es gibt sehr junge Leute, Studenten, die voll involviert sind. Und ich bin relativ sicher, also für unser Printmagazin, die Zielgruppe ist ganz anders, eigentlich ein bisschen älter. Und ich bin sicher, dass nur für das reine Printmagazin von die Zeit zum Beispiel, hier gibt es einen großen Generationenunterschied. Und online habe ich das Gefühl, es sammelt ein bisschen mehr die Generation und diesen Gap zwischen Alten und Jungen, wie sich dank so neue Medien verringern.
Frau Unermann. Ich glaube auch, dass beispielsweise gerade, um beim Beispiel der Zeit zu bleiben, dass die Zeit natürlich auch bewusst dieses Forum des Digitalen nutzt, um, sage ich mal, alle Generationen auch ein Stück weit zu erreichen. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, aber ein Giovanni Di Lorenzo liest dann beispielsweise online über Video dann sichtbar die neue Zeit sozusagen, den Inhalt der Zeit vor. Das heißt,
Für die ganz Alten oder für die ganz Jungen?
Na, ich glaube natürlich zum einen, um so die digitale Szene zu erreichen, wobei ich auch nicht glaube, dass die Alten jetzt gar nicht mehr digital unterwegs sind. Das fände ich auch schade, wenn man sozusagen der älteren Generation völlig abschreibt, jetzt irgendwo stehen geblieben zu sein und nur noch wirklich Print zu lesen. Das glaube ich nicht. Es gibt übrigens im Netz auch ganz viele Foren, wo auch in Anführungszeichen die ältere Generation unterwegs ist. Netz plus 50 oder was ist da alles gibt. Ja? Also ich glaube, da würden wir auch der älteren Generation irgendwie, die würden wir in einem falschen Licht darstellen, wenn wir sagen, die bleiben einfach stehen und die können wir eh nicht mehr abholen. Ja?
Herr Speer.
Ich muss jetzt mal so schmunzeln, weil Sie haben was sehr, sehr Tolles gesagt. Da besteht nämlich die Brücke zwischen den Generationen. Das ist genauso, ein absenkbarer Gehsteig ist für einen älteren Mann notwendig, aber auch für eine junge Mutter mit Kinderwagen. Und ich glaube, genau vielleicht so ein Videoformat oder wenn Sie das haben, dass immer mehr Medien Artikel vertonen, dann ist das gut für einen jungen Menschen, der irgendwie mit der U-Bahn vielleicht zur Arbeit fährt, aber auch für eine ältere Person, die das vielleicht hören will oder nicht mehr so gut lesen kann. Und ich glaube, das sind so tolle Brücken zwischen den Generationen und da gibt es tatsächlich zwischen den Älteren und den Jüngeren erstaunliche Ähnlichkeiten in den Bedürfnissen.
In den Bedürfnissen oder kriegt man die eine Gruppe dann auch für die andere geöffnet? Sie sagen ja, wir haben im politischen Diskurs, im politischen Geschehen sind die Alten überrepräsentiert und kümmern sich eben, sitzen ihre Mehrheit breit aus. Kriegt man über diese wenigen, also diese vorgelesenen Artikel oder die gemeinsame abgesenkte Bordsteinschwelle, kriegt man da, sind das die Punkte, wo man Verständnis füreinander findet, wo man vielleicht auch die ältere Generation sensibilisiert dafür, dass sie ihre Mehrheiten nicht ausspielen darf?
Na, auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen stärker das schaffen, was wir im Privaten schaffen. Da gibt es wirklich dieses starke Band zwischen der Großelterngeneration und den Enkeln. Das lässt sich statistisch auch wunderbar zeigen, dass manchmal das Band zwischen den Großeltern und den Eltern zwischen den Großeltern und den Enkeln viel stärker ist als zu den Eltern. Und das spiegelt sich aber nicht unbedingt in den politischen Strukturen wider. Also wenn wir einen Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung haben, in dem keine Person unter 45 sitzt, dann ist das bedenklich. Wenn wir nicht unbedingt ein Gremium haben, was den Bundestag berät in Fragen von der Generationengerechtigkeit und vielleicht beim Gesetzesentwurf auch mal die Hand hebt, dann finde ich das schade. Und wenn der Altersdurchschnitt im Bundestag so ist, wie man sich den auch denkt, dann ist das auch nicht gerade förderlich für wirklich zukunftsorientierte Politik.
Herr Turner, stimmt das, dass die Älteren mehr bereit sind, auf die Jüngeren zu schauen, als es eben die mittlere Generation ist, die Politik bestimmt, die am Ruder sitzt sozusagen?
Einmal hängt das ja von Themen ab. Also wenn Sie Ihr Sommermärchen ansprechen, so ein Thema interessiert generationenübergreifend. Da brauchen Sie sich gar keine große Mühe zu geben. Und insofern glaube ich, dass man das nicht herbeipredigen kann, sondern wie gesagt, es hängt von den Themen ab. Es hängt natürlich aber auch ab, wie die Generationen sonst miteinander umgehen. Also sie werden Leute, die isoliert für sich leben, kaum gewinnen können, sich nun also für andere Gruppen zu interessieren. Die denken dann mehr in der Kategorie, ihres eigenen Vorkommens oder ihrer eigenen Gruppe. Ich kann kein Patentrezept nennen, aber...
Würden Sie sagen, dass Medien da so eine Art didaktischen Auftrag haben? Bitte? Haben Medien da einen didaktischen Auftrag? Müssen die dafür in die Bütt oder ist es nicht Aufgabe der Medien, einfach nur zu berichten, was da ist?
Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, die Medien haben einen Auftrag, womöglich einen Erziehungsauftrag. Bitte nein. Die Medien haben einen Auftrag zu berichten und unter verschiedenen Gesichtspunkten zu kommentieren. Und je mehr Themen sie wählen, die generationenübergreifend sind, desto besser erfüllen sie diesen Nicht-Auftrag.
Ja, aber will das einer lesen? Also wollen Menschen generationenübergreifende Geschichten, so inklusive Geschichten, die allen gerecht werden, haben?
Ich denke, dass der Content, also ein guter Inhalt sammelt, durch jede Generation. Ich denke, das ist ein bisschen ein steriles Debatte. Also wenn man über eine interessante Geschichte berichtet und erzählt, ob der Leser 30 oder 55 ist, ich denke nicht, dass es, ich denke, dass das Thema und der Content selbst ist das Wichtigste. Und bin ich ganz...
Und vor allem nicht nur der Content selbst, sondern wie der Content auch aufbereitet ist. Ja? Also wie schaffe ich es, eben verschiedene Generationen vor dem Bildschirm sozusagen zu versammeln, zu fesseln. Ja? Da gibt es durchaus im Fernsehen, finde ich, mittlerweile doch eine ganze Bandbreite von schönen und interessanten Formaten.
Ja, welche?
ZDF Neo beispielsweise macht da schöne Talkrunden und so weiter, übrigens auch mit junger und alter Generation, wo die sich eben gegenüberstehen und politische Inhalte diskutieren. Also da würde ich schon sagen, dass nicht nur auf den Content ankommt, das ist das eine, aber auf der anderen Seite eben wirklich die Aufbereitung des Contents.
Ja. Gibt es das auch im privatfinanzierten Medien? Also Sie haben ZDF Neo genannt, öffentlich-rechtlich, Haushaltsabgabe, Auftrag, Medienrat, Kontrolle. Also da gibt es ja ein anderes Geschäftsmodell dahinter als eben bei privaten.
Bei Privaten ist es natürlich so, dass da einfach nochmal ein anderer Gedanke dahinter ist. Da geht es viel auch um natürlich, ich sag mal, den Unterhaltungswert an sich. Es gibt aber jetzt, wenn ich beispielsweise für die Startup-Szene spreche, ich weiß nicht, ob Sie das Format kennen, die Höhle der Löwen. Das ist zum Beispiel ein Format, das gucke ich mir durchaus auch mal mit meinen Eltern an, auch wenn die jetzt nicht bei mir in Bonn leben, sondern in Karlsruhe. Da wird danach telefoniert.
Gründershow.
Genau, da geht es darum, dass sich Startups vor einer Jury präsentieren und ihre Unternehmensidee vorstellen und die sogenannten Jurymitglieder dann entscheiden, ob sie da investieren oder nicht. Und das ist beispielsweise ein Format, was natürlich einen sehr starken Unterhaltungscharakter hat, aber auf der anderen Seite natürlich diese Idee, dass man mit einer guten Geschäftsidee eben verschiedene Personen auch erreichen kann und wie man die Geschäftsidee auch präsentiert. Und das wiederum fesselt, zumindest in meinem Umfeld, sowohl jung als auch alt.
Herr Speer.
Erstmal ist es toll, dass Raab seine Polit-Sache aufgezogen hat. Ich glaube, es ist ein tolles Signal, dass auch in den privaten Medien, wo eben primär jüngere Zielgruppe ist, irgendwie jetzt auch an politische Inhalte herangeführt werden. Andererseits gibt es bei den öffentlichen, rechtlichen ja auch irgendwie eine Entwicklung. Wir hatten zum Beispiel ZDF Login, was eine Sendung war, wo man sich im Internet beteiligen konnte. Das wurde mal während der Sommerpause auf den Sendeplatz von Maybrit Illner gesetzt und lief katastrophal schlecht. Also es gibt irgendwie auch tatsächlich das Problem, da ein rein junges Publikum anzusprechen. Und deswegen glaube ich, liegt der Schlüssel darin, man nimmt sich ein vielleicht jetzt klassisches Format, aber verjüngt es auf eine Art und Weise und versucht eigentlich nicht durch speziell nur junge Sendeformate oder speziell alte sozusagen auch zwei Welten wieder zu schaffen.
Herr Professor Turner, gibt es Sendungen, gibt es Dinge, die Sie gemeinsam mit Ihren Söhnen, mit Ihren Enkeln gucken, lesen, die Sie alle interessant finden?
Ja, eine ganze Menge. Und zwar bekomme ich Anregungen von denen, also Söhne und Enkel, hast du das gelesen? Und dann habe ich es entweder gelesen oder ich lese es dann. Und umgekehrt auch. Bei uns gibt es gerade einen Ausschnittdienst. Dafür ist meine Frau vor allen Dingen zuständig, wenn die irgendetwas liest, zum Beispiel Artikel von Ihnen.
Vielen Dank.
Von denen, das wollten Sie doch hören.
Ich wusste aber, Sie haben mich jetzt echt lange warten lassen.
wenn die also einen Artikel sieht, von dem sie meint, könnte für einen der Söhne oder für Enkel interessant sein, wird das ausgeschnitten. Da gibt es auch Fächer, wo das platziert wird. Und so von Zeit zu Zeit bekommen die das. Also ich kann diese Frage mit einem klaren Ja beantworten, hängt aber auch von der Struktur, dem Zusammenhalt, dem Verständnis der Familie untereinander ab. Und da wir eine Gesellschaft haben, die sich zunehmend individualisiert, ist das natürlich bei einem höheren Maß, beim höheren Grad von Individualisierung schwierig, über die Generation so etwas zu erreichen.
Da sind wir natürlich auch am Ende. Meine Damen und Herren, Fragen, Anmerkungen und Bemerkungen, das ist der letzte offizielle Teil dieses Abends. Jeder, der jetzt noch sprechen möchte, darf, muss sich allerdings klar machen, dass Sie diejenigen sind, die zwischen uns und dem Empfang stehen. Bitte schön.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Klaus Schubert. Ich arbeite als Dozent an einer technischen Hochschule. Wir haben heute viel über Generationen gehört, über die Jungen, die jungen Alten. Und ich stelle mal an das, man denkt immer die Frage, welches denn heute von den Statistinnen ermittelt die Generation ist, die am schnellsten wächst? Man denkt immer, das sind die Jungen oder jungen Alten. Nein, das sind eher die Älteren, 65 plus. Und das heißt ja letzten Endes, dort wird ja ein Qualitätsjournalismus nachgefragt und auch sicherlich das traditionelle Printmedium.
Wären Sie, Herr Schubert, auch bereit, das Doppelte und Dreifache für Ihre Zeitung zu bezahlen? Weil Sie haben schon recht, die über 65-Jährigen sind alle noch sehr interessiert an Inhalten, an Qualitätsjournalismus. Nicht alle, aber viele. Nur, sie sind nicht mehr interessant für die Werbewirtschaft. Sie müssten also das, was die Werbewirtschaft bei Ihnen nicht mehr verdient, im Vertrieb obendrauf legen. Würden Sie das tun?
Noch sehe ich diese eklatante Preiserhöhung, die Sie gerade ansprechen, nicht. Und ich kann mir vorstellen, das wird, ich weiß nicht, was man da machen kann, ob man dann das Geschäft rationalisiert in irgendeiner Form, dazu kann ich wenig sagen. Also es gibt sicherlich irgendwo eine Schmerzgrenze. Früher sagte man, das Benzin wird 5 Euro kosten, der Liter. Wenn man jetzt sagt, die Zeitung könnte vielleicht auch 5 Euro kosten, das wäre sicherlich eine Schmerzgrenze.
Ja. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Anmerkungen zu unserem letzten Thema? Ja, bitteschön. Ein Wiederholungstäter.
Ja, was ich interessant finde in Bezug auf unser drittes und viertes Thema, ist die Tatsache, dass es völlig unterschiedliche evolutive Geschwindigkeiten gibt, wenn man sich anschaut, was die menschliche Entwicklung bedeutet. Also wir sind 3 Millionen Jahre auf der Welt und so, und was die technisch-organisatorische und mediale Entwicklung bedeutet. Die Technik, die schriftliche Kultur ist vielleicht 7000 Jahre und die modernen Medien sind nicht mal 70 Jahre. Und wir sind also sozusagen Adam und Eva in einer veränderten Welt. Und die Jugend ist natürlich heiß auf Neues. Die öffnet sich solchen Neuen, das sind vielleicht nur ein kleines Gekräusele auf der Umweltebene, hat nicht sehr viel mit unseren wirklichen Veränderungen im Menschen zu tun.
Aber Sie wollen uns jetzt nicht sagen, nur weil wir 1 Million Jahre gebraucht haben, um aufrecht gehen zu können, müssen wir einfach auch noch ein bisschen länger warten, was unseren Medienkonsum angeht?
Nein, ich will sagen, dass eben Adam und Eva in einer veränderten Welt leben und dass die unterschiedlichen Generationen da unterschiedliche Facetten rauspicken. Die Jugend nimmt das Neue mehr auf und macht dadurch innovative Möglichkeiten, aber vielleicht auch große Fehler. Und die Alten haben sich eingerichtet und wissen, was sozusagen eine überdauernde Struktur wert ist. Und in einer immer schneller sich drehenden organisatorisch-technischen und medialen Welt glaube ich schon, dass ein gewisses Votum für einen gewissen Strukturkonservatismus auch an der Tagesordnung ist. Nicht? Also ich bin gar nicht so sehr ein strukturkonservativer Mensch, aber man muss doch akzeptieren, dass beides wichtig ist und dass beides sozusagen in einer Art Dialektik aufeinander einwirken muss.
Vielen Dank. Das ist das Privileg der Älteren, genau das zu tun und zu fordern. Einen Satz hätte ich gerne zum Schluss von jedem von Ihnen noch und ich würde gerne mit den Jüngeren anfangen und Herrn Professor Turner das Schlusswort geben. Wird es gelingen, Qualitätsjournalismus, dessen Aufgaben und dessen Notwendigkeit wir in der ersten Runde dieses Gesprächs beschrieben haben, geschäftlich zufriedenstellend Die Probleme haben wir in der zweiten und dritten Runde beschrieben, weiter zu finanzieren, und wird es das in 5, in 10 Jahren noch geben, werden wir in der Lage sein, den gesellschaftlichen Diskurs, der uns heute nicht mehr gelingt, wieder in Gang zu bringen. Fangen Sie an.
Sehr gute Frage.
Kurze Antwort.
Ja, kurze Antwort. Die Musikindustrie, genau wie die Filmindustrie, sind schon durch diese Phase gegangen. Die haben extrem viel gelitten und sie haben jetzt extrem innovativen Businessmodell erfunden, Netflix, Spotify und so weiter. In der Medienbranche ist nicht wirklich passiert, diese krasse Transformation, wo man mit plötzlich ein Businessmodell kommt, der einfach alle befriedigt. Und ich denke, wir warten noch auf diesen Punkt und wir sind immer noch dabei, das zu bearbeiten, aber es wird irgendwann kommen.
Also müssen wir noch schneller werden, um dann langsamer werden zu können. Bitte schön.
Es wird es auf jeden Fall geben und es wird es noch vielfältiger geben und noch mehr Formate, die auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sein werden. Und ich glaube, dass wir in 3 bis 5 Jahren uns hier nochmal treffen beim Generationendialog und genau darüber dann diskutieren werden.
Herr Speer.
Ich glaube auch daran und ich glaube daran, dass tatsächlich ab irgendeinem Zeitpunkt, so in wie die Schallplatte wieder wurde, auch die gedruckte Zeitung mal eine.
Dann erklären Sie mal Herrn Peter bilateral, wie Sie ihn dafür bezahlen wollen, dass er seine Sachen auf Schallplatten druckt, Herr Professor Thoner.
Ich glaube auch, dass das geben wird, allerdings hängt das vom Publikum ab. Das sollte nicht nur beklagen, dass das in Gefahr ist, sondern sollte bereit sein, dafür auch zu zahlen. Das heißt,
5 Euro?
Es sollte auch, warum nicht, sollte auch bereit sein, Printmedien zu bezahlen und zu abonnieren. Am besten natürlich den Tagesspiegel, ist
klar. Absolut. Ich danke Ihnen sehr, dass ich das nicht machen musste. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Diskussion. Ich habe nicht das Schlusswort, das haben Sie, Herr Seeger. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, es war eine lebhafte Runde. Es ist eigentlich, sind unsere dank des Gongs auch mehr oder weniger fast alle drangekommen. Also Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Ihnen ein herzliches Dankeschön für die engagierten Beiträge. Jetzt kriegen Sie noch von uns ein kleines Dankeschön überreicht. Ihnen kann ich jetzt nur noch die Tür öffnen und sagen, das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit. Vielen Dank.
Ich möchte vorauf. Ich denke, kurz in einer oder wenigen Leitungen.